Kontext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, Rebecca Heinz mit mir hier am Mikrofon zu haben und wir sprechen zum Thema Umgang mit Krebs, Herausforderung für HR. Hallo Rebecca, schön, dass du heute mein Gast bist. Magst du dich unseren HörerInnen bitte kurz selbst vorstellen?
Gerne. Ich bin Rebecca, ich bin Managerin und Strategieberaterin für Innovations- und Transformationsprojekte und habe, nachdem ich selber Brustkrebs bekommen habe 2021, während meiner Chemotherapie das Projekt Eine von Acht gestartet, um anderen Frauen den Umgang mit der Krankheit zu erleichtern. Und unser Schwerpunkt bei der Arbeit ist das Thema Work in Cancer, wo wir gucken, dass Betroffene und Führungskräfte, Teammitglieder und HR gut zusammenarbeiten können.
Jetzt ist das ja erstmal ein sehr, sehr schweres Thema für viele Menschen, die da auch erstmal wenig Zugang kriegen und trotzdem eines, was extrem stark verbreitet ist. Du hast gerade schon eine von acht genannt. Magst du dieses Zahlenverhältnis kurz erläutern und vielleicht auch sagen, wie verbreitet ist denn nun Krebs generell?
Es bekommt die achte Frau irgendwann in ihrem Leben Brustkrebs. Also es geht sogar Tendenz jede siebte. Im Moment ist noch jeder achte die offizielle Zahl. Es sind 70.000 Frauen jedes Jahr, die betroffen sind. Und insgesamt, also man kann sich darauf vorstellen, dass jeder zweite Mensch irgendwann in seinem Leben Krebs bekommen wird. Und das sind 500.000 pro Jahr in Deutschland. Und wenn man diese 500.000 nimmt, dann klingt das eher wie so eine 500.000, aber es ist 500.000 Menschen jedes Jahr in Deutschland, die betroffen ist. Und von denen sind 175.000 im erwerbsfähigen Alter. Und das ist eine Größe, die wir uns angucken müssen.
Absolut. Und jetzt, wenn man das zum ersten Mal so hört, dann wird es wahrscheinlich vielen so gehen wie mir erst, dass es so einen gewissen Aha-Effekt gibt. Ja, man hat irgendwo dieses Thema auf dem Schirm und man beschäftigt sich aber nicht so gerne mit diesen Themen Krankheit und vor allem auch Tod. Ich selbst habe bei uns in der Familie auch vor kurzem einen liebevollen Menschen verabschieden müssen, nach 9 Jahren eben mit Krebs. Und ich habe selber gemerkt, wenn es Phasen gab, wo gefühlt noch Hoffnung bestand, dann hat man dieses Thema oftmals nicht angeschnitten, weil ne, man hat ja eigentlich anders zu tun. Man will jetzt ja nicht sozusagen auf dieses schwere Thema hinweisen. Und als es dann aber soweit war, wo die Hoffnung im Prinzip geschwunden war, dann so zu fragen, wie geht es dir? Ne, so diese ganz klassische Frage, ein echtes Interesse, habe ich gemerkt, da habe ich echt Schwierigkeiten für mich empfunden, weil ich sage, ja, wie soll es dieser Person jetzt gehen, wenn sie weiß, sie hat nur noch Tage oder Wochen, ja, hier. Das heißt, vermutlich geht es vielen Menschen so. Wie siehst du generell so diese Herausforderungen? Machen wir uns da was vor? Ist es am Ende doch viel einfacher oder brauchen wir doch einfach etwas Anleitung?
Du hast ganz viele Punkte gerade gesagt, auf die ich gut eingehen könnte, weil das Thema, dass Krebs immer sofort mit Tod verbunden wird, ist eins von den größten Herausforderungen, die wir im Umgang mit der Krankheit haben. Mhm. Die Frage aber, die du gestellt hast, ich glaube, dass wir machen uns nichts vor, wenn wir sagen, das Thema ist ein schweres Thema, weil wir es zu einem schweren Thema machen, weil wir nicht gelernt haben, über Krebs zu sprechen. Wir haben immer Angst, dass wir jemandem auf die Füße treten oder was Falsches sagen oder uns irgendwie irgendwas machen, was das noch schlimmer macht. Aber man kann es gar nicht schlimmer machen. Das Schlimme, was da ist, wird nicht schlimmer dadurch, dass ich dann darüber spreche. Und die Herausforderung ist, dass wir gucken müssen, was für ein Verhältnis wir zueinander haben und auch was angemessen ist dann. Und das ist was wir üben müssen, was wir in unseren Trainings mit den Leuten üben, dass sie so ein Gespür dafür entwickeln, was ist denn ihre Art, über Krankheit zu sprechen. Was haben Sie selber für ein Verhältnis zur Krankheit? Und da sind so viele, ist ein sehr vielschichtiges Thema.
Jetzt habe ich ja gerade berichtet, dass selbst im engsten familiären Umfeld das schon schwierig ist. Jetzt haben wir dann das Thema ja, Vorgesetzter, Arbeitsverhältnis, offizieller Bereich und das Thema Krankheit, das wird ja oftmals auch eher stark ins Privatleben reingeschoben. Ne? Wenn ich krank bin, dann bin ich eben nicht bei der Arbeit, dann bin ich privat. Und jetzt, wie ist denn die Verknüpfung? Wie kann ich dieses Thema denn als betroffene Person so einbringen, dass ich hier in den konstruktiven Dialog auch mit dem Arbeitgeber kommen kann?
Es geht im Endeffekt um Bedürfnisse. Also was brauche ich, damit ich gut arbeiten kann? Möchte ich arbeiten? Was für Folgen hat diese Therapie für mich? Möchte ich zum Beispiel während der Therapie auch arbeiten? Es gibt Leute, diese Grundannahme ist immer, dass Leute mit der Diagnose raus sind und irgendwann halt wiederkommen und dann geht alles weiter. Und das ist Quatsch. Und das müssen wir lernen, dass wir nicht einfach nur sagen, da kommt jemand und der kriegt dann so einen Stempel angebackt, dass er irgendwie halb tot ist. Das hilft nicht, weil die Prognosen und die medizinischen Möglichkeiten werden immer besser, sodass wir künftig immer mehr Menschen mit Krebs wieder zurück im Arbeitsleben haben werden. Das heißt, wir müssen Wege finden, wie wir die wieder reintegrieren in unsere Arbeitswelt.
Ich glaube, den Punkt will ich einfach doch nochmal highlighten, weil er aus meiner Sicht ein ganz zentraler ist. Diese Trennung von Krankheit und Tod, diese Bewusstmachung, dass Personen temporär gewisse andere Bedürfnisse haben, auf die ich als Arbeitgeber durchaus eingehen kann. Und ich muss nicht über eine Endgültigkeit reden, sondern über die Situation, die gerade vorherrscht und das am besten wertschätzend und auf Augenhöhe. Wenn ich das mal so ganz grob schon irgendwie versuche zusammenzufassen, zu highlighten. Das ist aus meiner Sicht der wesentliche Punkt. Ja. Wenn wir jetzt mal ganz konkret an HR denken, ist ja auch unsere Zielgruppe bei den HörerInnen. Welche konkreten Tipps würdest du denen jetzt mitgeben? Was sind denn so Inhalte dieser Trainings? Magst du da mal ein paar Einblicke geben?
Die HR-Leute sind welche, mit denen ich nicht tauschen möchte, weil sie Spannungsfeld haben, dass sie sich im Auftrag des Unternehmens, quasi als UnternehmensvertreterInnen, darum kümmern müssen, dass die Stellen, die Rollen gut ausgefüllt werden und aber alle im Blick behalten müssen dabei. Und das heißt, sie haben die Führungskräfte, sie haben die KollegInnen, sie haben die Betroffenen und müssen irgendwie diesen Spagat meistern. Und das ist das, was wir mit HR uns zusammen angucken, dass wir gucken, was habt ihr denn für eine Führungskraft in dem Fall? Weil manchmal sind es Führungskräfte, die können sehr gut über schwere Themen sprechen oder haben gutes Vertrauensverhältnis zu ihren Mitarbeitenden. Andere haben ein ziemlich gestörtes Verhältnis und wo ganz andere Personalentwicklungsmaßnahmen eigentlich notwendig wären. Also das ist das, was wir uns angucken. Was sind die Bedingungen dann wieder? Und wie können sie Prozesse schaffen, die individuelle Behandlung, also Behandlung im Sinne von Was sind die nächsten Schritte? Wann machen wir Check-ins? Was braucht die betroffene Person? Was braucht auch das Team? Oder wie gehen wir mit den Aufgaben im Team um, dass einfach HR da als Partnerin sich etablieren kann?
Jetzt ist es vermutlich so, dass es Unternehmen gibt, bei denen die gesamte Unternehmenskultur es ermöglicht, dann leichten Zugang zu kriegen. Ja, da wird ein Podcast wie unserer vielleicht die ein oder andere Person initiieren, dass sie sagt, hey, lass uns da mal was machen. Auf der anderen Seite wird es eine ganze Reihe Unternehmen geben, die vielleicht, ich nenne es jetzt mal bewusst, sehr traditionell konservative Führungskräfte, vielleicht auch männlich geprägt haben, die sich schon mit klassischen Dingen wie Vereinbarkeit, Kinder bekommen, Elternzeit, Mutterschutz, Abwesenheiten schon schwer tun, die dann im Prinzip sagen, ja, und jetzt kommt sie schon wieder an und jetzt hat sie auch noch irgendwas krank, jetzt mache ich das nicht mehr mit, ja. Das klingt jetzt ganz brutal, aber ich glaube, dass solche Fälle in der Natur, in dem Business draußen, in den Unternehmen tatsächlich auch nicht unhäufig vorkommen. Was wäre denn da der Ansatzpunkt für HR?
Ich glaube, wir müssen den Leuten vermitteln, dass wenn sie sich um andere kümmern, das nicht heißt, dass sie dass sie verlieren, sondern dass sie gewinnen. Weil wenn ich dafür sorge, dass meine Leute im Team gut arbeiten können, habe ich auch selber weniger Arbeit. Und eigentlich sollte man da Führungsverständnis vielleicht dann eher ansetzen, nochmal zu gucken, was ist das für eine Art von Führungskraft, was ist das für eine Art von Management, von Mikromanagement, was auch immer da dahinter steckt. Weil es geht, wenn wir das schaffen, Leute dabei, auch zum Beispiel, wenn manche während der Krankheitsphase arbeiten möchten, wenn wir das schaffen, sie durch, dann geht es dann um andere Modelle, wie so Joker-Projekte zum Beispiel, ist immer so ein Tipp, den wir mit auf den Weg geben. Wenn wir es schaffen, die dabei zu halten, dann haben wir ja faktisch eine Arbeitskraft da, die wir nicht verlieren. Und darum geht es ja unterm Strich. Und gerade wenn wir uns angucken, wenn Leute nicht das Gefühl haben, sie können sich noch gut einbringen und dadurch immer die Ausfallzeiten nach oben gehen, dann leidet das ganze Team darunter. Und das ist also mal davon abgesehen, dass es menschlich ein Unding ist.
Ich kann mir jetzt ganz grob vorstellen, was du meinst mit dem Thema Joker-Projekte. Vielleicht magst du es nochmal generell für alle klarstellen. Was genau sind diese Joker-Projekte?
Wir haben das Problem gerade beim Projektmanagement oder unseren ganzen Bürojobs, dass die Arbeit nicht liegen bleibt. Also, dass die Arbeit liegen bleibt, wenn sie keiner macht, so rum.
Richtig.
Und wir haben mit Unternehmen immer das Gespräch, wie können wir dafür sorgen, dass wir Strukturen schaffen, dass wir flexibel reagieren können, weil es gibt Situationen, da kommen Leute wieder und dann ist eine andere Untersuchung nochmal oder es ist ein anderes Medikament oder was auch immer. Es ist einfach eine andere Herausforderung, die es zu meistern gilt. Und da haben wir ein Beispiel, was Unternehmen machen können, ist die Leute aus dem laufenden Prozess zum Beispiel rauszunehmen, natürlich nur mit Absprache der Betroffenen. Also wenn sie sagen, ich weiß nicht genau, wie es weitergeht, ich weiß nicht, wann ich wiederkomme, aber ich kann zwischendurch was machen. Das ist eine Antwort, die wir oft hören. Und da gibt's diese Joker-Projekte, wo man einfach sagt, was gibt's so immer, jedes Team hat irgendwelche Projekte, die sie eigentlich total gerne umsetzen würden, was sie aber im laufenden Betrieb immer nicht schaffen. Und wenn solche Projekte zum Beispiel von einer betroffenen Person übernommen werden in der akuten Krankheitsphase, oder wenn sie arbeiten möchten, es gibt auch viele, die können gar nicht arbeiten während der Zeit, dann ist das eine Möglichkeit, wie alle sich freuen, wenn die Person reinkommt und keiner denkt, jetzt bist du heute da und morgen wieder weg und ich muss übernehmen. Oder also wir brauchen halt Lösungen, die langfristig funktionieren. Und das Wichtigste, mir ist am allerwichtigsten dieses Don't judge. Also nur weil eine Person das so und so verkraftet, kann das für eine andere Person was ganz anderes bedeuten. Und das heißt nicht, dass die Person schwächer ist.
Absolut. Kann man nur absolut so unterschreiben. Die Frage ist jetzt, wenn Unternehmen sagen, na ja, wir haben ja ein klassisches BGM, ne, betriebliches Eingliederungsmanagement oder ein Gesundheitsmanagement. Ist da dieses Thema dann automatisch schon positiv mit abgewickelt oder ist es dann nochmal ein Spezialfall, wenn wir mit dem Blick auf Krebs daran gehen?
Ich glaube, es ist ein Spezialfall für alle Krankheiten, also für alle wirklich schweren Krankheiten. Es ist in der Regel, was wir von den Organisationen hören, ist, dass sie diese klassischen Prozesse gut abgewickelt bekommen, aber irgendwann ressourcenmäßig an ihre Grenzen stoßen, selbst wenn sie gerne individuell viel stärker die Leute betreuen würden, dass es einfach im Arbeitsalltag schwer ist. Und da gilt es halt dann, Prozesse zu etablieren, die unterstützend helfen. Also sei es, dass im L&D-Bereich was aufgebaut wird oder also dass wir einfach so ganzheitlich uns das angucken. Und wir haben ein Think Tank gegründet, wo Unternehmen und Organisationen sich auf Augenhöhe austauschen können und ernsthaft ihre Probleme da auch diskutieren können mit den anderen. Also dass die Herausforderungen im BGM zum Beispiel mit KollegInnen von anderen Konzernen, Unternehmen, Organisationen besprechen können. Und die große Frage, wir haben den nächsten Think Tank, da geht es wieder um das Thema, was kommt eigentlich nach BEM? Und das sind so Fragen, die haben wenig Unternehmen bisher gut für sich beantwortet, weil diese Frage kommt bei uns immer wieder im Think Tank.
Jetzt frage ich einfach mal direkt nach, was bedeutet denn theoretisch, ne, worüber reden wir da, was nach BEM kommen könnte, also nach einem betrieblichen Eingliederungsmanagement? Warum steht das zur Debatte? Warum muss man darüber vielleicht hinwegkommen oder es weiterentwickeln? Woran krankt es denn noch?
Krankheiten wie Krebs sind nicht vorbei manchmal. Und das sind Prozesse, das kommt manchmal in Phasen, nicht, dass die Krankheit in Phasen wiederkommt, aber es gibt die Medikamente sind so hart, dass sie wirklich einen Einfluss auf den Körper haben, nachhaltig. Und es kann sein, dass es Erschöpfungssymptome gibt oder dass es auch manche haben andere Werte und Prioritäten nach dieser Krankheits- und Grenzerfahrung. Und da müssen wir gucken, einfach wie können wir, nicht nur wenn dieses klassische Hamburger Modell abgeschlossen ist, sondern wie können wir langfristig dafür sorgen, dass wir immer wieder so Check-ins haben und gucken, wo stehen die Leute, was brauchen die Leute gerade, was funktioniert gut. Und das gilt dann halt aber auch für alle Beteiligten. Also da müssen wir so, wo wir so Audits haben, wo wir mit den Betroffenen, mit den Führungskräften, mit den Teammitgliedern, mit allen, die am Prozess beteiligt sind, ins Gespräch kommen. Und weil nur wenn wir die Bedürfnisse von allen Beteiligten ernst nehmen, können wir wirklich Lösungen finden, die nachhaltig funktionieren.
Jetzt danke ich dir ganz herzlich, dass du da nochmal mein Missverständnis so ein bisschen aufgeklärt hast. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, dass ein BEM ein nicht funktionierendes System ist, sondern es ist zu kurz gedacht, weil, wenn ich eingegliedert bin, ich nicht deswegen gesund und voll einsatzfähig sein muss. Genau, sehr schön. Ja, und dann merkt man schon auch, dass es extrem wichtig ist, dass wir weiter im Gespräch bleiben, dass über dieses Thema geredet wird. Wir werden in den Shownotes auch alle möglichen Kontaktmöglichkeiten zu dir, zu deiner Organisation mit aufnehmen. Und dann drücken wir uns die Daumen, dass wir da im Markt bei den Unternehmen mit dem Umgang mit Krebs auch deutlich vorankommen. Ich sage vielen Dank, liebe Rebecca, dass du da warst.
Danke dir.
Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.